Wir machen weiter mit dem historischen Teil, wo ich letzte Woche aufgehört habe, nämlich in der Zeit von 45 bis 60. Sie sehen hier nochmal den Whirlwind mit dem Spiel, was, also diesem Bouncing Ball, was so, also halt ein Spiel ist, mehr so eine Grafikdemo. Der Rechner, der ja dann zu der Einrichtung des SAGE-Systems führt, also dem Semi-Automatic Ground Environment, zur Überwachung des Luftraums. Das Besondere an dem System war die Echtzeitverarbeitung von Daten, also sowohl den Eingabedaten des Operators als auch der vielen Sensoren, die daran angeschlossen waren. Also es gab eben Radarinformationen, aber dann auch andere Stationen, die das per Telegramm oder per Morsecode übermittelt haben, per Funk. Also alle möglichen, im Grunde genommen war so Sichtungsstationen mit den verschiedenen Formen der Sichtung, die zentral verarbeitet wurden, beziehungsweise in verschiedenen Zentren, die miteinander über ein Netz verbunden waren. 1958 gründet sich so ein Koordinationszentrum und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass dieses System zwar fantastisch in der Konzeption war, aber militärisch veraltet, weil die Luftangriffe durch sowjetische Bomber, also die würden ja alle über so den über Alaska kommen, das war schon längst nicht mehr notwendig, weil die Interkontinentalraketen schneller waren als das System, also die 2 Minuten hätten kaum ausgereicht. Es gab Träume in der Zeit, das dann trotzdem zu automatisieren, also dass der Computer auch noch Zugriff auf die Bombenabschusscodes hat, sodass, wenn er Langstreckenbomber, wenn er die Interkontinentalraketen entdeckt, dann auch sofort einen Vergeltungsschlag zündet, so das Letzte, was er noch macht. Es ist zum Glück nie dazu gekommen, was auch daran lag, dass das System zu fehleranfällig war. Aber Sie kennen das, es gibt diese Vision noch in Filmen, dass der Computer übernimmt die Kontrolle über das Waffenarsenal. Und das geht natürlich immer schief in den Filmen. In echt wäre es das vermutlich auch und man hätte wegen irgendeinem Vogelschwarms dann den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Das System wurde dann noch lange Zeit aufrecht gehalten, auch wenn es gar nicht nötig war, aber man hat schon sich so drum bemüht. Die interessanteste Anwendung als System war dann Sabre. Es ist ein Programm zur Verwaltung von Luftverkehr, also jetzt gar nicht zur Überwachung des Luftraums, sondern mehr so Buchungssysteme für Flugzeuge. Also Sabre wurde dann eingesetzt für die zivilen Urlaubsbuchen oder Geschäftsreisenbuchen, weil sie auch da brauchen sie ein vernetztes System von Computern, die halt diese Buchungsinformationen miteinander austauschen. Also man konnte auf die Netzwerktechnik zurückgreifen. Aber neben diesem Sabre gab es noch eine Fülle anderer Anwendungen. Also die großen Einflüsse waren Magnetkernspeicher. IBM wurde groß. Also vielleicht ist eines der wichtigsten Effekte in den 50er Jahren, dass IBM die Auftrag bekommen hatte, das war ja eigentlich eine Firma, die stellte so Büromaschinen her. Die bekam aber den Auftrag, diese riesigen Computer zu bauen. Das waren auch noch redundante Rechner. Also es lief zweimal der gleiche Rechner nebeneinander mit den gleichen Daten. Wenn einer ausfiel, war der andere sofort, also innerhalb von Sekundenbruchteilen, in der Lage, die Aufgaben zu übernehmen. Hot Standby heißt das. Und das ist halt im Umgang mit öffentlichen Geldern, gibt es einen alten Trick, warum mit einem zufrieden sein, wenn man mit dem doppelten Geld auch 2 haben kann. Und der Militäretat war beliebig groß, sodass sie halt gesagt haben, dann stellen wir bald 2 davon hin. Und IBM musste das alles bauen oder durfte das bauen und entwickelte seine Computer, die hatten schon so ein paar Experimente, aber entwickelte seine Computertechnik weiter und war nach dem SAGE-Projekt hatten die jede Menge Programmierer. Menschen, die einfach diese Dinge bauen konnten, aber auch programmieren konnten und die überfluteten den Markt. Die mussten vorher alle ausgebildet werden und dann waren sie plötzlich auch für zivile Anwendungen nutzbar. Also das war was. Magnetkernspeicher. Die IBM baute sich riesige Fabriken, um Magnetkernspeicher herzustellen. Auch die wurden dadurch natürlich billiger und sorgten dafür, dass dann ab Mitte der 50er, am Ende der 50er Jahre das zum Alltag gehörte oder dass man es sehr einfach kaufen konnte. Grafische Bildschirme. Die Radarschirme, aus denen sich das entwickelt hat, standen dann auch zur Verfügung, weil sie für Eingaben und Ausgaben in Echtzeit optimiert wurden. Dieser Lichtgriffel, also ist eher eine Lichtpistole hier, aber dass man auf dem Bildschirm Sachen markieren kann, ist eine Form der Eingabe, ist sehr anstrengend für die Schulter. Man denkt, es ist doch total cool, wie so ein Touchpad, aber Sie arbeiten Sie mal länger Zeit mit einem Touchpad, was so senkrecht steht. Das geht enorm auf den Arm, also da ist dann so eine liegende Mauswand, die gab es aber damals noch nicht, deutlich praktischer. Echtzeitsimulation von Digitalrechnern. Dafür war der Whirlwind gebaut, war ein Flugsimulator. Und dieser, ach so, habe ich ja gar nicht gesagt, der ANFSQ-7, also was auch immer das, ich wusste es mal, das ist halt ein militärischer Name, ist natürlich eine Abwandlung des Whirlwinds. Also das ist so eine speziell vorbereitete Form, weil auch da die Architektur auf Echtzeitverarbeitung ausgelegt war. Redundante Systeme, diese Hot Standby, dass man eben zwei oder mehrere Systeme nebeneinander stellt. Eingabe-Ausgabe-Puffer, das ist jetzt, wirkt jetzt nicht so spektakulär, aber es ist sehr wichtig, um große Datenmengen, von denen Sie nicht wissen, wann die eintreffen, zwischenzuspeichern. Und damit können Sie, wenn es mal viel zu tun gibt, dann legen Sie das in die Warteschlange und wenn es wenig zu tun gibt, arbeiten Sie wieder ab. Mehr Prozessorsysteme, weil Sie mit mehreren Kernen hier arbeiten konnten. Das Sabre-Projekt, der IBM 7090 wird so ein kommerzielles, also es wird so eine der zentralen Büromaschinen von IBM sein in den 50ern und dann in den 65ern. Programmierer, die halt als Arbeitskräfte zur Verfügung standen und damit als natürlich Arbeitskräfte auch zivilen Anwendungen zur Verfügung standen. Digitale Datennetze, es wird nicht das Internet daraus hervorgehen, aber wichtige Ideen hat man daraus gewonnen, wie man eigentlich dafür sorgen kann, dass Computer miteinander kommunizieren. Oder Modems, Modulator, Demodulator, kleine Kästen, die Daten in Töne umwandeln, dass man sie über Telefonleitungen überträgt und das auch wieder rückgängig machen, sodass sie die beherrschenden Telefonnetze nutzen können als Datenübertragungsnetz. Also das ist so aus technischer Sicht etwas, was in der Zeit bis Ende der 50er Jahre die Computerwelt prägt. Von Spielen, wie gesagt, ist da noch nicht viel zu sehen, aber digitale Medien entwickeln sich natürlich entlang der Computertechnik und die kommt vom Militär in den 50er Jahren, kann man sagen, vom Militär ins Zivile. Erstmal in die, die es sich leisten können, aber der Sprung ist gemacht. Die ENIAC und vor allem halt der Whirlwind führt dann dazu, dass mit IBM ein Büroausstatter zur Verfügung stand, der natürlich auch Universitäten und andere Anfragen bearbeitete. Und der Wunsch entstand mehr von diesen Maschinen. Aus kultureller Sicht oder aus Sicht unserer Genres, die wir betrachten, gibt es hier dieses fantastische Bild, was Sie überhaupt nicht erkennen können. Ich habe es hier nochmal, also kann man herunterladen. Die Geschichte der Science Fiction. Ich habe es verloren. Science Fiction History, die fängt hier hinten an, so eine Timeline, die aussieht wie so ein Tentakelmonster. Also Sie sind hier in der Gothic Novel mit Frankenstein, The Last Man, also die ich Ihnen vorgestellt habe, die im 19. Jahrhundert entstanden. Es gibt Vorgänger, Gullivers Reisen, Utopia, Voltaire, Micromega, also es gibt auch schon natürlich davor die ein oder andere fantastische Geschichte. Ach, Sie sehen es nicht, Entschuldigung. Ja. Moment, da muss ich mal die Synchronisierung ausschalten, wenn ich das hinkriege. So. Ja. Ah, genau, also das Tentakelmonster. Also Sie sind hier im, jetzt können Sie es sehen. So, ich kann es glaube ich noch größer machen. So, ja. Also die Gothic Novel, Edgar Allan Poe, das ist alles noch 19. Jahrhundert und dann differenziert es sich aus. Also dann gibt es halt den Zweig der Science Fiction mit Außerirdischen und hier oben sieht es als Space Opera, Cyberpunk, New Space Opera. Zum Teil werden wir das ja noch in der Vorlesung an diesen Meilenstein vorbeikommen. Also hier der Science-Fiction-Film, der sich entwickelt mit Frankenstein, Metropolis, King Kong, Flash Gordon und so und Star Wars als ganz zentraler Punkt. Star Trek als Fernseh-Television, also sozusagen so auch aus den Bewegtbildern herauskommt. Das endet dann, also es ist nicht mehr ganz aktuell. Aber hier haben Sie dann die entsprechenden Bücher, New Wave, Classic Period, Golden Age und sowas. Also wenn Sie sich für das Fantastische interessieren, ist das eine wunderbare grafische Darstellung, wo man einfach mal schauen kann, kenne ich das? Und wenn nicht, dann sollten Sie das mal nachschlagen, um sich in dem Genre des Fantastischen so also gut bewegen zu können, weil das alles Klassiker oder wichtige Meilensteine sind. Sie sehen auch hier, also aus Edgar Allan Poe, der natürlich einer der Begründer des Horrorgenres ist und Modern Horrorgenre, das löst sich dann halt mit Stephen King in den Horror, geht das über, oder Sword and Sorcery, so als Fantasy, was mal also aus dem Fantastischen kommt, entwickelt sich Fantasy, Tolkien, Sword and Sorcery und dann wird es halt Harry Potter etc., dann wird es halt in Richtung Fantasy gehen. Westerns und Crime Mystery sind andere Genres. Wie gesagt, ich betone die Genres so, weil die hier, sind ja auch Space Invaders, weil diese Genres für die Narration in Computerspielen bis heute so prägend sind, dass man einfach sagt, das ist bekannt aus der Kulturgeschichte, das ist halt bekannt, weil natürlich auch sowas wie Star Wars nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern an den klassischen Märchenkanon ansetzte oder an dem Space Opera sich auch dagegen absetzen wollte, aber viele Motive derjenigen, die in den 70ern natürlich die Filme seit den 50ern kennen, auch einen Wiedererkennungswert hatte. So dass man, wenn man in der Zeit zurückgeht, landet man dann doch bei diesen alten Wurzeln. So, und da kann man sich dann darauf verlassen, dass der Zuschauer oder der Spieler das als kulturelles Gedächtnis irgendwie präsent hat. Zumindest die modernen Motive. Und wenn man es dann verfolgt, gibt es halt eine Kontinuität. Und viele Spiele sich einfach darauf verlassen, narrativ muss ich nur einen Vampir hinsetzen und sagen, Vampir, also ich muss halt so ein schwarz-weißes Pixelklumpen dann malen und sagen, es ist ein Vampir. Und dann geht in dem Spieler dieses ganze Horrorgenre, wird dann so aufgerufen, bis hin zu den alten Dracula-Filmen oder Dracula-Büchern oder auch den moderneren, sodass man sich als Spielemacher darum keine Sorgen machen muss, dass die Spieler jetzt nicht wissen, was sie damit zu tun haben. Also darauf basiert das. Und deswegen ist es ganz gut, mal so einen Überblick über das Fantastische zu bekommen. Aber es gibt natürlich noch deutlich elaboriertere Listen als diese hier. So, zurück zur Vorlesung. Mal gucken, ob das klug ist, wenn ich das hier nicht spiegele. Genau. Also das tut sich so in den 50er Jahren. Es gibt da so das sogenannte Golden Age of Science Fiction. Also viele der Autoren, die dann heute noch Rang und Namen haben, Robert Heinlein, Isaac Asimov, Ray Bradbury, schreiben ihre zentralen Werke Anfang, Mitte der 50er Jahre, also Puppet Masters, iRobot, wird ja dann auch regelmäßig entweder verfilmt oder zumindest als Grundlage für Verfilmungen genommen. Also auch wenn sie was lief jetzt, Ghost in the Shell kam ja gerade raus, ist auf dem japanischen Manga basiert, der wiederum aus den Science-Fiction-Motiven des Golden Age aufbaut. Fahrenheit 451 als weitere Dystopie in der Zeit, in der, also einerseits gibt es wieder so ein totalitäres Regime und auf der anderen Seite sind die Häuser feuersicher, sodass die Feuerwehr nur noch dafür gut da ist, Kulturgüter zu verbrennen, damit die Menschen nicht zu viel lesen oder zu viel irgendwie Kunst konsumieren wird. Immer wenn was gefunden wird, Bücher werden alle verbrennt und Fahrenheit 451 ist die Temperatur, in der Papier Feuer fängt. Daher kommt dieser Titel. Und ist die Frage, wie geht eine Gesellschaft damit um, dass sie ihr eigenes kulturelles Gedächtnis verbrennt? Und welche Form von Widerstand sich da organisiert? Warum der Blick auf Science Fiction? Das lässt sich auch zeitgeschichtlich erklären. China hat 1949 auch die Atombombe. Also, sie haben gesehen, was man damit anrichten kann, haben alles in Bewegung gesetzt, um dahin zu kommen. Russland hat eine Atombombe. Insgesamt wächst die Skepsis an der Wissenschaft, weil man merkt, diese Physik ist nicht nur dafür da, irgendwie den Fortschritt voranzubringen. Also, die technische Revolution, die industrielle Revolution ist jetzt vorbei. Und man merkt, es gibt halt auch Spätfolgen oder Sekundärfolgen, die man gar nicht so haben wollte. Auf der anderen Seite baut sich in Amerika das Klima der Angst vor der roten Bedrohung auf. Also McCarthy ist da zu nennen, der ja so eine, vielleicht haben Sie das aus der Filmgeschichte auch noch im Kopf, so eine Hinfänge, also so eine Hexenjagd, wirklich ganz klassische Hexenjagd auf alles, was nach Kommunismus riecht, zu machen. So Denunziation, wenn nur einer sagt, mein Nachbar, der irgendwie hat ein rotes Buch in seinem Bücherschrank, kann es sein, dass er jetzt irgendwie eine Wohnungsdurchsuchung bekommt. Schauspieler, die in Kontakt mit kommunistischen Parteien standen, bekamen Berufsverbot oder also ein faktisches Berufsverbot, weil sie keine Aufträge mehr bekamen oder keine Jobs. Und insgesamt war die Sorge, dass halt Amerika russisch unterwandert wird, deutlich größer als heute. Also Trump hat immer noch Probleme mit den Russen, aber es ist keineswegs jetzt karriereschädigend, sondern man muss halt das irgendwie transparenter machen. So, und das entsteht, also die Sorge vor Wissenschaft, die Angst vor der diffusen Bedrohung, also ja vor allem vor der Atombombe der anderen, man selber hatte, man war ja aber auch auf der guten Seite und die Atombomben der anderen waren das Problem. Und es entstehen in den 50er Jahren jede Menge Science-Fiction-Filme, so das Ding aus einer anderen Welt, der jüngste Tag, Invasion gegen USA, Invasion vom Mars, der rote Planet, da kann nichts Gutes kommen. Das hat der Wells schon richtig gesehen. Dann also irgendwie das Monster, das Alien, was kommt, und das Alien ist dann so eine Chiffre für diese diffuse amerikanische Angst. Hier sehen Sie da mal, also diese Golden Age, the day the earth stood still, was passiert, wenn wir keinen Strom mehr haben. The worlds, when worlds collide, the war of the worlds, wonder, invaders from Mars, das Monster der blauen, der schwarzen Lagune. Also irgendwelche, also nach King Kong waren dann natürlich immer die Zivilisation bedroht, von so einer Mischung aus Horror Science Fiction. It came from outer space. Gefahr aus dem Weltall. Them. Also Monster, Horror wird da auch ganz groß. Also jedes Tier wird dann zumindest einmal irgendeine amerikanische Kleinstadt überfallen. This Island Earth. The Body Snatchers. Tarantula spinnen natürlich auch. Godzilla. Trump hat jetzt sich beim japanischen Premier sein Bedauern ausgedrückt, dass Tokio ja von Godzilla überfallen sei. Er hätte das gestern auf Fox gesehen. Und ist tief betroffen über die vielen Opfer, die es da gibt. Forbidden Planet, I Married a Monster from Outer Space. Also jede Menge, also The Shrinking Man, The Thing, also Sie können das jetzt zupflastern mit irgendwelchen, The Day the Earth Caught Fire, The Time Machine, This Island Earth nochmal und X, genau, The Man with the X-Ray Eyes, also das sind alles, und natürlich der berühmte Plan 9 from Outer Space, der irgendwann mal als schlechtester Film aller Zeiten gewählt wurde, weil es nicht nur Aliens gibt, sondern auch Vampire und Untote und also so ein kruder Genre-Mix, der auch ein bisschen darauf hinweist, dass mehr nicht immer besser ist. Also Sie müssen nicht noch Science-Fiction mit Horror und Fantasy vermischen. Also irgendwann und dann noch schlechte Dialoge, hölzerne Schauspieler. Also es ist so trashig, dass es schon wieder gut wird und es eigene Filmeabend dafür gibt. Aber man lässt also diese Flut, die, ist dann, die ebbt dann auch wieder ab. Zum einen wird Science-Fiction damit totgeritten, weil das wird ja von keinem mehr ernst genommen als Genre, weil es ja nur für solche merkwürdigen Alien-Filme benutzt wird. Auf der anderen Seite drückt es, wie auch der Film Noir in den 40er Jahren, der ja auch bis in die 50er reicht, eher so ein kulturelles Unbehagen aus. Also der Film Noir richtet sich ja vor allem an die Kriegsheimkehrer und die Rolle der Frau und auch die Rolle des Mannes in so einer Welt, die er nicht mehr versteht und sich da irgendwie neu orientieren muss. Und die Frauen, die so selbstständig und unabhängig waren, die jetzt mal bitte wieder irgendwie aus dem Arbeitsmarkt gehen sollen. Also all das wird ja im Film Noir verhandelt und auch die, irgendwie die urbane Bedrohung. Und hier hat man eher so die technische Bedrohung, was Wissenschaft so alles hervorbringt. Also Männer mit Röntgenaugen, gigantische Monster, die halt immer aus irgendwelchen atomaren Katastrophen entstehen und mutieren. Also es geht ja in der Regel immer sehr technikkritisch dort zu ran. Und dann noch so eine Bedrohung der Aliens. Und Alien ist ja im Amerikanischen und im Englischen ja auch so der Außerirdische. Gibt es ja jetzt auch den Aufruf, haben Sie vielleicht gelesen, Alien zu denunzieren. Also man soll jetzt illegal Aliens melden, wenn die in der Nachbarschaft wohnen, wo es sofort eine Gegenaktion gibt, dass sie ALF und ET und also überall alle UFO-Sichtungen sollen jetzt bitte an diese Behörde gemeldet werden, einfach um die zuzuspammen. So, und dieses interessante Wortspiel ist halt im Englischen, das sorgt dafür, dass das Alien halt auch sofort diese Bedrohung des Fremden hervorruft. Das wird sich auch halten bis in die 80er Jahre. Da kommen wir auch noch hin, wenn dann mit E.T. plötzlich der erste liebe Alien in die Welt kommt. Genau, der der süße Alien. Und der sich dann bis in die 90er halten wird und dann im Prinzip wieder die Bedrohung wird. Also das Alien ist immer in der Kulturgeschichte halt ein Zeichen für das Fremde. Was ist eigentlich, was definiert so eine Kultur als das Andere? Wo werden die Grenzen gezogen und wie wird das Andere symbolisch eingeordnet? Ist es feindlich? Ist es nur suchend? Kann es die Technik beherrschen oder nicht? Also all solche Dinge werden da klar gemacht. Deswegen hat es auch so zeitlos, weil jede Zeit braucht ihr eigenes Alien, ihr eigenes Anderes. Fantasy in der Zeit spielt nur eine untergeordnete Rolle. Science Fiction übernimmt, eben weil auch dieser Bezug zur Wissenschaft so groß ist, übernimmt da so die vorherrschende Deutungshoheit, zumindest im populären Genre-Kino. Das unterscheidet man vielleicht von den Science Fiction Golden Age, also so Asimov und Bradbury und Heinlein, die haben sich nicht mit solchen Dingen zufrieden gegeben, sondern die haben tatsächlich Werke geschrieben, also diese Science Fiction, also die wirklich auch Literaturcharakter hat, in denen man Gesellschaftsentwürfe vorwegnimmt. Auch das ist so ein Thema, was wir regelmäßig hören werden. Es gibt so wie im Fantasy auch so die High Fantasy, die Low Fantasy und das wäre dann vielleicht so die High Science Fiction, wirklich so alternative Welten. Was würde passieren, wenn wir Roboter bauen, die einigermaßen intelligent sind? Wie würden wir damit umgehen? Oder in der Gesellschaft, in der halt man keine Angst mehr vor Feuer haben muss, aber die totalitär ist. Also solche Fragen werden in den Romanen verhandelt Und es ist, auch das gilt, es galt lange Zeit in Deutschland ja auch so als Bahnhofsliteratur. Also wenn da irgendwie so ein Kapitän über Jahre einen weißen Wal verfolgt, dann ist das große Kunst, weil das so die Unsinnlosigkeit des menschlichen Strebens zeigt. Das ist große Literatur. Aber wenn wie die Gesellschaft damit hadert, ob die Roboter, mit denen sie es zu tun hat, ein Bewusstsein kriegen und wie man damit umgeht, dann ist es halt, ja, so Science-Fiction-Quatsch. Das ist ganz interessant, dass der Literaturbetrieb sowas also ganz lange ignoriert hat und inzwischen, wir stehen ja gerade vor der Zeit, dass man sich fragt, wie gehen wir mit den Robotern um, die ja in den 5 Jahren sind die ja überall, wissen wir ja, die jetzt aber doch ganz bestimmt bald kommen werden und jetzt werden diese Fragen plötzlich aktuell. Tatsächlich so eine Roboterethik, witzigerweise gar nicht, wie sollen die Roboter sich verhalten, sondern Menschen gegenüber Robotern oder wir uns gegenüber Robotern, die Menschen ans Herz gewachsen sind. Also solche Fragen stellen sich jetzt, wenn manche Menschen mit diesen Robotern so eine Lebensbeziehung eingehen, dass man die ja nicht einfach abschalten kann. Nicht, weil das eine Maschine ist, die das fühlt, sondern weil der Mensch, so wie bei Haustieren, man kann ja nicht einfach ein Haustier so, ja komm, weg damit, sondern da muss man ja auch Rituale einführen. Und wenn ein Mensch eine affektive Beziehung zu Maschinen entwickelt, gerade im Pflegebereich, dann kann man nicht sagen, so ja, wir haben die jetzt mal abgeschaltet, sie kriegen jetzt ein neues Modell. Also das, solche Fragen stellt man sich inzwischen, weil diese Maschinen dann doch in Bereiche vordringen, wo sie lange Zeit nicht waren. Also bei Industriemaschinen ist es was anders als bei Caretakers. So, das ist also die High Science Fiction, die mit diesem merkwürdigen Film nichts zu tun haben will auch. So, und auf der Computerspielseite, das wäre jetzt so die Spiel, also die Computerspielgeschichte, wie gesagt, die Computer selber sind noch zu groß und zu unhandlich, aber auch hier gilt, wenn man mal angeben will, macht man halt ein Spiel, also eine KI. Ferrati hat 1951 den Nimrod gebaut, also ein Elektronengehirn, hatte ich auch schon erwähnt, so diese Idee des künstlichen Menschen oder des künstlichen Geistes. Sie sehen hier Ludwig Erhard, Konrad Adenauer sitzt etwas weiter hinten, der halt dieses Nimm-Spiel, also nimm mir mal eins weg und, oder nimm mir mal 1 bis 3 weg und der letzte gewinnt. Und Nimrod war unschlagbar als Elektronengehirn, weil das Spiel so aufgebaut ist, dass man halt als Anfänger immer verliert. Und wenn der Anfänger dann einen Fehler macht, weil es ein Mensch ist, kann der Computer sofort eingreifen und die Partie zu seinen Gunsten entscheiden. Also das ist mal so ein spektakulär in der Weltausstellung, Berliner Industrieausstellung, spektakulärer aber das Gerät, aber das hat dann auch keine weitere Bedeutung, es ist halt mehr so ein Publikumsanzieher. Das werden wir auch noch haben in den 50ern und 60er Jahren, dass man Spiele halt eben so als Demo benutzt, aber nur zu zeigen, was so die Firma kann. Und wenn sie das kann, dann kann sie die anderen Sachen natürlich auch. Was anderes ist Sandy Douglas, der an der ATSEC, also Sie erkennen es an dem AC, so ein ENIAC-Nachfolger, er selber auch Radartechniker, der halt mit schnellen Schaltungen umgehen kann und programmiert an der ATSEC Nords and Crosses. Das ist ein Spiel, Tic-Tac-Toe heißt das, also OXO. OXO sind diese Zeichen, die man setzt. Das Spannende an dem Spiel ist tatsächlich die Technik, auf der das basiert. Sie haben nämlich, ich muss Ihnen mal schauen, ob ich das irgendwie, ich gebe es Ihnen gleich wieder. Das kann man auch emulieren, aber das ist gar nicht so einfach. So, Sie sehen hier den Emulator, also die ATSEC ist lange abgebaut. Sie haben unten Short Tanks, unten sind Quecksilber-Verzögerungsleitungen. Wie speichert man eigentlich ein Bit? Das ist gar nicht so einfach, wenn Sie noch keine Kernspeicher haben. Was sie gemacht haben, die haben eine Leitung 1,50 Meter mit Quecksilber gefüllt, auf der einen Seite ein Lautsprecher, auf der anderen Seite ein Mikrofon. Dann hat man dieses Bit als akustischen Impuls in das Quecksilber geleitet. Das braucht eine gewisse Entfernung. Quecksilber hat eine klare Schallgeschwindigkeit, bis es auf der anderen Seite ist. Und man konnte so 1,50 Meter Bit speichern. Das war, und wenn einer dagegen gestoßen ist, war das Programm kaputt. Also man durfte da auch keinen irgendwie dran klopfen, das war halt akustisch gespeichert. Das war eine Variante und Sie sehen hier noch diesen Radarbildschirm. Also das waren diese Tanks. Also in den Tanks kann man diese Bits anlegen, braucht eine gewisse Zeit, bis man es auslegt, bis das Bit, was man haben will, halt wieder durch den Tank durchgelaufen ist. Und auf der rechten Seite sehen Sie so ein Telefon-Wählscheiben, die Sie vielleicht von Ihren Großeltern noch kennen.
an den Telefon. Damit konnte man dann seine Eingabe machen. Es hatte halt, es gab 9 Felder, man konnte eine Zahl von 1 bis 9 wählen. Und damit wusste dann der Computer, wo man das gesetzt hat. Und selber hatte eine KI, der war auch unschlagbar, also der hat, glaube ich, keinen einzigen Fehler gemacht. Und das könnt ihr euch vorstellen, denn sie haben wenig Bits. Programmieren Sie mal ein Tic-Tac-Toe, was immer gekriegt. Das ist doch nicht einfach. Also Sie können ja nicht alle Kombinationen eingeben. Also man musste irgendwie die Vielfalt dieses Spiels, also wenn Sie es kennen, werden Sie es immer auf Unentschieden bringen. Das ist ja so ein Spiel, was gelöst ist. Wenn Sie es nicht kennen, dann fehlen Sie sogar schon mal. Aber einen Algorithmus zu finden, der kompakt genug ist, um in Quecksilber-Verzögerungsleitung zu passen und dann aber noch unschlagbar zu sein, das muss Ihnen erstmal gelingen.
Das ist halt OXO. Tic-Tac-Toe, ich muss mal gucken, was ich mache. Ach, hier. Ja, also von Sandy Douglas, Alexander Sandy Douglas, und das ist so das erste Spiel, nicht? Sie haben jetzt einen Computer, einen Digitalcomputer, haben eine Ausgabe, tatsächlich so wieder eines so der, na, vielleicht, ich glaube, da sagt niemand, dass es das erste ist, aber eines der ersten. In der Computerspielgeschichte kriegt man das schon mal mit. Das wird schon mal erwähnt, zusammen mit diesem Bouncing Ball und dem Nimrod. Und dann gab es noch Schachprogramme in der Zeit. Also der Versuch, auch ein bekanntes Spiel, Tic-Tac-Toe kennt jeder, ein bekanntes Spiel mal in den Computer zu übertragen. Aus japanischer Sicht, Mangas entwickeln sich aus, einerseits, Sie sehen hier Astro Boy von Osamu Tezuka, 52. Das Motiv einerseits Metropolis, wenn Ihnen das von Fritz Lang der Film bekannt ist, also die Erwachung dann des künstlichen Wesens. Auf der anderen Seite Pinocchio. Und Tezuka hat halt die Disney-Filme aufmerksam verfolgt. Das kam ja gerade so Ende der 40er, Anfang der 50er, kamen da so die ersten Abendfilme, so Schneewittchen und Pinocchio folgte ja kurz. Und das als Grundlage entwickelte er so die Bildsprache des Mangas, das über viele Jahrzehnte den Manga prägen wird, der sich dann zunehmend auch in seine eigenen Codes entwickelt. Und so ab den 90ern kippt es dann im Westen um, dass zunehmend Mangas auch im Westen rezipiert werden. Und inzwischen gibt es viele, die überhaupt keine westlichen Comics mehr lesen, sondern ganz sich komplett auf Mangas spezialisieren. Das nimmt hier seinen Anfang, also die japanische Comic-Kultur. Andere werden dann auch, also er hat King Kong oder Bambi werden dann übernommen, also dass man so klassische Weltliteratur oder solche populären, sehr bekannten Geschichten erstmal in Mangas überführt und dann zunehmend auch verselbstständigt. 54, der schon erwähnte Godzilla, als japanische Antwort auf King Kong und so dieses, das Monster, das die Stadt verwüste, das hat ja King Kong zum ersten Mal gebracht. Also das ist eben, es ist nicht so, die Menschen gehen in die Domäne des Monsters und treffen da, sondern das Monster kommt zu uns, die Technik holt uns ein. Und während King Kong halt noch so der Riesengorilla war, der einfach aus Hybris dann nach New York gebracht wurde und dort dann Amok lief, war Godzilla wirklich das Opfer der Atomkatastrophen, also irgendwelche atomaren Tests. Und schaut mal, was das macht, das löst Mutationen aus, indem dann harmlose Reptilien zu solchen U-Bahn-fressenden Monstern heranwachsen. Interessanterweise wird auch das jedes Jahrzehnt aufs Neue verfilmt. Es gibt, glaube ich, gerade, kommt dieses Jahr raus, oder nächstes Jahr gibt es gerade wieder eine neue Godzilla-Verfilmung, die endlich mal wieder so den Wumms des Originals hat. Das Original ist ja schon ein liebevoller Trash, aber es gibt immer so verschiedene Interpretationen dieses Godzilla-Mythos. Also 49 bis 54 schreibt Lewis die Chronicles of Narnia, die in Europa lange Zeit unbekannt waren, bis es dann zu den Verfilmungen kam. Interessanterweise ja noch vor dem Herrn der Ringe, also Herr der Ringe fängt 54 gerade erstmal an und ist so der zweite große Epos der Fantasy, also der High Fantasy. Weil das wirklich so eine Geschichte ist, die sich über 7 Episoden oder 7 Bücher dann ausbreitet. Aber ungeschlagen und auch wirklich so im Zentrum der High Fantasy steht The Lord of the Rings 54, 55 als Sequel zum erfolgreichen Hobbit. Wobei nicht so ganz deutlich wird, es gibt ja da so ein paar narrative Unstimmigkeiten, inwiefern Tolkien diese Trilogie schon im Kopf hatte. Er hatte sicherlich schon die Welt von Mittelerde in Ansätzen sich überlegt, aber die ganze Vorder- und Hintergrundgeschichte, die hat sich dann erst mit dem Erfolg des Hobbits aufgebaut. sodass man dann halt die Gesamtstory nachlesen kann. Und das ist so der zentrale Sammelpunkt der ganzen High Fantasy. Es gab vorher schon High Fantasy, habe ich Ihnen ja schon gezeigt, im 19. Jahrhundert. Also High Fantasy im Sinne von, wir entwickeln komplexe Welten und Kulturen. Er war ja ein Sprachwissenschaftler und konnte ganze Sprachen, Sprachsysteme entwickeln. Wissenschaftlich war er wohl nicht so produktiv, aber hat dann doch erhebliche Energien in Mittelerde gesteckt. Hat sich langfristig ja für ihn dann doch besser ausbezahlt. Da können ja auch seine Erben und Erbeserben von leben, von den Tantiemen und den Lizenzen, die sich dadurch ergeben. Aber er hat ein Heer von Nachahmern, die halt dann so ganz ähnliche Geschichten, aber wenn man Fantasy erzählen will mit Magie und Drachen und Elfen und Zwergen und Trollen, also er bedient sich ja selber auch an der europäischen Märchengeschichte, bis hin zum Ring des Nibelungen, der da ja auch auf seine Weise irgendwie dargestellt wird. Aber wenn man mit solchen Figuren arbeiten will, dann kommt man gar nicht umhin, Tolkien zu zitieren, weil er ja doch diese ganzen Figuren noch auftreten hat lassen. Also wir werden es noch sehen, weil also gerade der Herr der Ringe wird ganz viele Geschichten und auch Computerspiele dann prägen, und insbesondere Rollenspiele, Dungeons and Dragons, entstehen mit klarem Blick auf Mittelerde. Computer wieder, die springen ja in dieser Epoche, springe ich mal so ein bisschen hin und her, weil in keinem Bereich, also vielleicht außer in der Technikgeschichte, gibt es aber so eine klare Linie, die ich jetzt durchziehe. 56 Checkers wird Dame auf dem Computer übertragen. Sie sehen hier, das ist so eine IBM-Maschine. Das ist der, also was Sie da sehen, jedes dieser vielen Lichter, die ja auch dann so typisch werden für Science-Fiction-Computer, da blinkt immer alles irgendwie. Jedes dieser Lichter ist ein Bit und eine Zeile ist ein Wort. Also Sie haben hier so einen 3-Wort-Prozessor und dann können Sie den aktuellen Zustand an dieser Konsole immer sich anschauen und auch programmieren, indem Sie halt also die entsprechenden Tasten drücken, was aussieht wie eine Orgel. Und Sie sehen halt hier Arthur Samuel, der sein Checker-Programm vorstellt. Er war damals jünger, das wurde dann nachgestellt, das Bild. Für die IBM 701, also das ist die Sie da sehen. So, also das ist so ein Spiel, was später dann auch gelöst ist, Dame inzwischen ist auch gelöst, also man hat die optimale Strategie gelöst, das heißt, es ist ein Spiel, wenn man eine Strategie hat, in der der Erstziehende entweder immer gewinnt, immer unentschieden hält oder der Zweitziehende immer gewinnt, also man hängt dann davon ab. Und das Schöne ist, man kann mathematisch beweisen, dass Spiele wie Dame, Schach, Go, Mühle, also mit vollständiger Information, ohne Zufall, wo jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, was geschehen kann, was geschehen ist und was möglich ist. Solche Spiele haben immer eine eindeutig beste Strategie. Also solche Spiele kann man immer gewinnen oder immer unentschieden halten, wie bei Tic-Tac-Toe. Nur bei vielen Spielen, also sowas wie Schach oder Go, die sind zu komplex, da kann man es nicht berechnen, diese optimale Strategie. So einfache Spiele wie Mühle, Dame, Tic-Tac-Toe, 4 gewinnt, Reversi, da hat man inzwischen alle Kombinationen durch und muss gar nicht mehr viel programmieren und einfach sagen, hier spielt die beste Strategie. Und die Kunst ist dann eher, wenn man das als Computer macht, nicht immer optimal zu spielen, dass der Mensch überhaupt irgendeine Chance hat. Außer bei Tic-Tac-Toe haben Menschen das halt noch nicht gelöst. So, also hier versucht er sich an Dame, aber die Königsdisziplin war ja Schach. Nicht zuletzt, weil Alan Turing in der Zeit einen Aufsatz geschrieben hat über Computerschach, in der er prognostiziert, dass bis zum Ende des Jahrhunderts ein Computer den besten Menschen im Schach schlagen wird. Und es wird auch ein entsprechender Preis ausgelobt. Das wird ja tatsächlich der Fall sein. Also in den 90ern kommt es ja zur Entthronung des Schachweltmeisters durch die Blue. Und inzwischen sind wir bei Go. Ich glaube, ich weiß nicht, wo Google gerade ist. Die treten ja gerade gegen den Weltranglisten ersten Go-Spieler an. Einfach, weil Go dann hat dann diese Krone übernommen. Schach, okay, Schach ist irgendwie, haben wir verloren, aber Go werden Computer nie schaffen, hieß es vor 2 Jahren noch. Letztes Jahr haben sie es dann geschafft und jetzt hat die KI gerade wieder Oberwasser und sagt, und jetzt übernehmen wir die Welt und in 5 Jahren werden die KIs überall sein. Also Sie sehen hier Los Alamos Chess, kein Zufall, Los Alamos ist der Ort, wo die Atombombe entwickelt wurde, also die hatten leistungsfähige Computer und konnten es auch mal für Schach ausprobieren oder Bernstein Chess Program. Man darf das aber nicht verwechseln mit dem, was sie heute auf ihrem Handy haben. Also diese Computer konnten gerade mal die Regeln und vielleicht so 2 Eröffnungszüge, aber die konnten nicht wirklich in die Tiefe denken, dafür fehlt es an Speicher. und auch an Rechenkapazität. Aber zumindest konnten sie syntaktisch richtige Schachspiele spielen, also die, wo dann nicht plötzlich der Turm diagonal zieht oder der Bauer rückwärts geht, sondern die konnten darauf antworten und gegen einen schlechten Schachspieler, wenn sie Glück hatten, halt auch mal gewinnen. Also wie wenn man so wie wenn sie sagen, ja, ich kann Schach, aber nur die Regeln, so war der auch drauf. Und der war aber auch nicht lernfähig. So, und dann gab es den großen Schritt. Genau, so fühlte sich die United States bei Nacht 1957 an, nämlich Sputnik. Der Sputnik-Shot. Sputnik ist so ein kleiner sowjetischer Satellit, der überhaupt gar nicht selber sendet, sondern der reflektiert. Das ist wie so ein Spiegel im Weltraum. Mit dem kann man aber plötzlich Funksignale übertragen und viel weiter, als das vorher der Fall war. Es kann aber auch sein, dass er selber dieses Signal gesendet hat, dass man ihn wiederfindet. So, und das löst ja, ich will ja nur diesen Stress verdeutlichen. Ach, jetzt habe ich allerdings mich auch ausgeschaltet. Manchmal. Geht nicht. Gehen wir weiter. Das löst den Stress aus, dass sie das Gefühl, die Amerikaner hatten das Gefühl, über ihnen bricht die Welt zusammen. Also da kommen jetzt die Russen, die kommen jetzt nicht mit Interkontinentalraketen, sondern irgendwie aus dem Weltraum. Diese Science-Fiction-Filme hatten alle recht. Und so, da kann man verschieden mit so einer Bedrohung umgehen. Und in der Zeit war ein Präsident Eisenhower an der Macht, der sehr wissenschaftsfreundlich war. Also nicht wie heute, wo Wissenschaft als eine Meinung unter vielen gehandelt wird und wenn sie im Weg ist, dann muss man eher einfach das Geld kürzen. Sondern ganz im Gegenteil, wenn die Bedrohung technischer Natur ist, müssen wir mehr in Technik investieren, in Forschung. Und der hat unglaubliche Forschungsprogramme ins Leben gerufen. Gar nicht mit dem Satz, so bringt uns, doch unter anderem auch bringt uns auf den Mond, das war dann eines dieser Programme, also bis zum Ende des Jahrzehnts in den 60ern muss ein Mann auf den Mond laufen. Das war das eine und das andere war halt, entwickelt was. Was ist mir egal, sorgt dafür, dass wir wieder technisch mithalten können. Und diese Grundlagenforschung, zielfreie Grundlagenforschung, führt dann zu technischen Entwicklungen, die in der nächsten Vorlesung dran sind, also die ich jetzt gleich anfangen werde, weil ich ja völlig asynchron bin. Aber das führt dann letztlich zur Entwicklung des Internets und vielen anderen technischen Errungenschaften. Aber eins noch sozusagen als Abschluss der 50er Jahre ist William Higginbotham und Robert Dvorak, die in einem englischen Labor den Tag der offenen Tür gestalten sollten. Das waren Physiker, auch hier wiederum Physiker in natürlich militärischer Forschung aktiv, also in Ballistik, der Berechnung ballistischer Kurven für Raketen etc. Also hatten wieder Computer, Algorithmen, Schaltkreise in dem Fall, mit denen sie sehr schön solche ballistischen Kurven visualisieren konnten und hatten jetzt diesen Tag der offenen Tür vor sich und dachten, was machen wir denn da? Die Leute wollen ja keine Raketensimulation sehen und entwickelten so in 3 Wochen das berühmte Tennis for Two, also ein Tennisspiel, was man am Oszilloskop spielt. Das kann man heute sich nur anschauen, weil das rekonstruiert ist. Sie sehen da halt, na gut, dieses Leuchtende könnte halt auch so eine Rakete sein und in der Mitte wird halt dieses von der Seite dieses Tennisfeld eingesetzt und Sie können ein bisschen den Winkel einstellen und dann sagen, jetzt schlag mal zurück. So, das ist Tennis. Und wie so oft, die Leute standen Schlange, die standen bis draußen vor die Tür, um dann mal so 2 Minuten Tennis spielen zu können, weil das total witzig war. Das war das die größte Attraktion in dem ganzen Tag der offenen Tür, die man haben konnte. Und als ihr dann hier sehen, ist auch so, sah das sozusagen das Setting im Original aus. Hier ist dann ein Nachbau, weil das halt das erste elektronische Spiel ist, nicht? Also mal wieder. Und das wird ja also auch sehr häufig genannt, 58. Sie wissen ja inzwischen, Sie wissen es besser, das geht ja noch deutlich weiter zurück in der Zeit. Aber was Sie hier haben, es wäre der Beginn der Computerspielindustrie, aber das waren Physiker und die hatten überhaupt kein wirtschaftliches Interesse. Die haben es danach wieder abgebaut und vergessen. Inzwischen, ich glaube, der ist jetzt vor kurzem gestorben und es gibt so Interviews, wo er sagt, ich bereue nichts. Also das war halt in der Zeit genau das Richtige und ist schon in Ordnung. Er hätte ja Millionen damit machen können, aber es lag irgendwie nicht auf seinem Weg. Diese Erfinder, die kein wirtschaftliches Interesse haben, haben wir auch schon häufiger getroffen. Aber auch sein Labor, also niemand hat das Potenzial gesehen. Die haben zwar den Erfolg festgestellt, da die Leute waren begeistert, aber das heißt halt nicht, dass man daraus ein Geschäft machen muss. Das war einfach nicht ihre Kernkompetenz. So, also das ist Tennis for Two. wird uns, im Grunde genommen ist es auch ein Computerspiel, weil, ach hier ist das auch noch, schau mal an. Im Grunde ist es ist ein Computerspiel, weil es ein Analogcomputer ist. Sie haben es nicht mit einem Digitalrechner zu tun, das sind über Schaltkreise wird das realisiert. Aber deswegen kann man es dennoch als Computerspiel bezeichnen. So, ich mache mal ganz kurz eine Pause in meiner Aufnahme, weil dieser Teil der Vorlesung ist jetzt rum.